Zu Gast bei mir im Studio ist Alexander Flohr. Er ist Co-Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Watch Indonesia. Schönen guten Tag, Herr Flohr.
Guten Tag.
Wie bewerten Sie das Abkommen?
Ich denke, das Abkommen ist eine Hoffnung, ist ein Sieg zunächst mal für die Politik und den Frieden in Aceh. Und es hängt jetzt von den Durchführenden ab, ob es sich bei der Implementation als stabil erweisen wird. Wir können das nur hoffen.
Ist das gerecht für beide Seiten?
Ich denke, es birgt für beide Seiten eine große Chance und insofern ist es auf jeden Fall gerecht. Es ist nicht gerecht in Hinblick auf die Vergangenheit, denn so viel ist uns aus den Details schon bekannt, dass die Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit wahrscheinlich nicht gebührend aufgearbeitet werden, sondern dass die wahrscheinlich in einer Art Versöhnungskommission mit Amnestien für die durchführenden Militärs besiegelt werden.
Die große Hoffnung ist natürlich, dass dieses Abkommen der Provinz den Frieden bringt. Dauerhaft. Kann das klappen?
Das kann klappen, wenn alle Seiten sich vernünftig verhalten und wenn das gegenseitige Vertrauen auf beiden Seiten stimmt. Kleine Unstimmigkeiten können da verheerend sein. Wir hatten 2000 und 2002 ja auch schon Friedensabkommen, damals vermittelt vom Henri Dunant Center in Genf. Beide haben nicht gehalten, weil sich eben bei der Demilitarisierung, die damals vereinbart war, beide Seiten gegenseitig vorgeworfen haben, gegen das Abkommen zu verstoßen. Und das sind eben auch jetzt bei der Durchführung die kritischen Schritte. Das heißt, werden die GAM-Kämpfer die Waffen so niederlegen, wie das Militär von ihnen erwartet, und wird sich das Militär so zurückziehen, wie die GAM es von ihnen erwartet?
Sie beschäftigen sich sehr intensiv gerade mit dieser Region als Co-Geschäftsführer von Watch Indonesia. Wie sehen Sie die Machtverhältnisse, die Strukturen in dieser Provinz? Das ist sicherlich ja auch auf der Seite der Rebellen nicht ganz einfach einzuordnen.
Das ist überhaupt nicht einfach einzuordnen. Ich denke, die Machtverhältnisse lagen traditionell vor allen Dingen beim Militär. Das heißt, das ist eben auch noch ein Risikofaktor jetzt auf der indonesischen Seite. Wie weit wird das Militär tatsächlich sich dem politischen Willen Jakartas unterordnen und das durchführen, was in Helsinki von der politischen Seite vereinbart wurde? Und auf der Seite der GAM ist es möglicherweise ähnlich. Auch da wissen wir noch nicht, wie sich die Kommandeure vor Ort gegenüber den Anordnungen aus Stockholm verhalten werden. Wir rechnen damit, dass sie loyal sind, aber sie haben natürlich auch teilweise eigene Interessen, die im Detail anders sind als die der politischen Führung.
Die GAM ist die Rebellenorganisation, das muss man vielleicht erklären?
Ja, die GAM ist die Rebellenorganisation oder in Anführungsstrichen Rebellenorganisation, Unabhängigkeitsbewegung.
Ja, je nachdem, wie man es natürlich bezeichnet und welche Perspektive man einnimmt. Nun ist dieses Abkommen in Europa ausgehandelt worden. Ist ja auch schon mal wichtig zu erkennen. Welche Rolle kommt denn jetzt der internationalen Gemeinschaft zu, wenn man die Sache tragfähig und zukunftsfähig machen will?
Zunächst kommt der internationalen Seite, nicht bloß der europäischen, sondern auch der asiatischen, eine ganz große, eine ganz wichtige Rolle zu. Das ist nämlich die Beobachtung dieser Demilitarisierung. Das wird in den nächsten Tagen losgehen mit einer Vorhut von EU-Beobachtern. Es werden später ASEAN-Beobachter dazustoßen. Die Zahl von beiden Kontingenten ist noch umstritten, ist noch nicht völlig klar. Aber das ist eben auch einer der Schwachpunkte, der bei den beiden letzten Vereinbarungen zum Scheitern geführt hat, weil diese Beobachter zu wenig Kompetenzen haben und eigentlich im Falle, wenn sie Verstöße irgendeiner Seite feststellen, zum Nichtstun verdammt sind. Das heißt, sie haben keinerlei Handhabe, dann irgendetwas zu tun.
Heißt das, die indonesische Regierung lässt internationales Engagement in der Provinz nicht ausreichend zu, gibt den Leuten oder den Beobachtern nicht die ausreichende Kompetenz in die Hand, oder woran liegt das, was Sie gerade beschrieben haben?
Naja, ganz einfach, es handelt sich um unbewaffnete Beobachter, und das heißt, wenn sie möglicherweise sehen, dass es irgendwo einen bewaffneten Zwischenfall gibt, dann haben sie einfach überhaupt keine Chance, da einzugreifen, sondern sie können wirklich bloß beobachten und notieren, dass es diesen bewaffneten Zwischenfall gegeben hat, aber sie können natürlich in keinster Weise darauf eingreifen.
Ja, erwarten Sie mehr Ernsthaftigkeit von Seiten der internationalen Gemeinschaft oder mehr europäisches Engagement, sich dort auch aktiv einzumischen?
Ich denke, es wäre zumindest notwendig gewesen oder wünschenswert gewesen, wenn nicht diese Beobachter mit einem härteren Mandat auszurüsten, dann doch zumindest Sanktionen für beide Seiten festzulegen, wenn es Verstöße gegen das Abkommen gibt. Davon ist mir nichts bekannt. Das heißt, ich sehe im Moment nicht, was eigentlich passieren soll, wenn sich eine Seite nicht an die Vereinbarung hält.
Ich danke Ihnen für diese erste Einschätzung. Bei mir im Studio Alexander Flohr, Co-Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Watch in Indonesia. Unser Thema: das Friedensabkommen für die indonesische Provinz Aceh, heute unterzeichnet in Helsinki.